Da sind wir wieder bei Club der Cleveren, dem OÜN-Podcast für persönliches Wachstum. Ich bin Elisabeth Eidenberger und ich habe wieder eine interessante Persönlichkeit vors Mikrofon bekommen. Er ist 1966 in Wien geboren, hat Kommunikationswissenschaften studiert und ist dann irgendwann in die Wirtschaft gegangen. Er hat in den 90er Jahren in verschiedenen Positionen bei der Verbund AG gearbeitet und wurde dann 2010 CEO der österreichischen Bundesbahnen. In dieser Zeit hat er viel erfolgreich umgesetzt und 2016 schließlich einen radikalen Wechsel vollzogen. Und ihr ahnt es vielleicht schon. Er wurde Vorsitzender der SPÖ und Bundeskanzler von Österreich. Die Rede ist von Christian Kern. Er war 580 Tage lang österreichischer Bundeskanzler. Danach hat er sich wieder zurückgezogen. 2017 hat der Politik den Rücken gekehrt und ist seither als Unternehmer, Investor und Berater tätig. Ich habe ihn getroffen bei der OÜN Wirtschaftsakademie und habe ihm auf den Zahn gefühlt. Was treibt ihn an? Was sind denn seine Learnings aus den Jahren in der Wirtschaft und natürlich auch in der Politik? Was bedeutet Leadership in Zeiten wie diesen? Naja, und was kann man denn von ihm eigentlich lernen? Wir haben über ganz, ganz viel gesprochen. Ich freue mich, dass er dabei war. Und ich sage jetzt viel Spaß bei Club der Cleveren X, Christian Kern. Und dann sage ich herzlich willkommen, Christian Kern.
Hallo, guten Tag.
Danke für die Zeit und dass wir ein bisschen plaudern können. Und jetzt habe ich da nachgeschaut. Sie waren 580 Tage lang Bundeskanzler von Österreich. Und ich schaue ja am Beginn dieses Podcasts immer ganz gern so ein bisschen in der Zeit zurück. Wenn man so jetzt an den kleinen Christian denkt, damals zu Schulzeiten, hätte man damals über den kleinen Christian gesagt, ah, boah, ja, stimmt, der ist ehrgeizig, der ist diszipliniert, der ist zielstrebig, der wird damit ganz vorne stehen. Hätten das die Mitschülerinnen und Mitschüler über Sie gesagt?
Ja, bei dem ganz Kleinen sicher nicht, weil mein Plan war, Fußballprofi zu werden.
Ah ja, ja, knapp daneben.
Da habe ich mich wirklich auch echt ernsthaft bemüht darum. Allerdings hatte ich wirklich keine brasilianischen Gene, sondern eher den robusteren Kick bevorzugt. Nein, aber es war schon immer so, dass ich mich eigentlich in der Gemeinschaft engagiert habe. Ich war früh Klassensprecher, dann Schulsprecher. Also, dass das ins Bundeskanzleramt führt, ist natürlich absolut nicht vorhersehbar gewesen. Aber dass man in der Gemeinschaft sich engagiert, das war schon immer klar.
Aber wenn eben, also man sagt immer Berufswunsch, Präsident ist bei uns gar nicht so sexy wie in Amerika, da ist ja eher so, dass man mal Präsident werden will, bei uns ist die Rolle natürlich eine andere, aber Fußballprofi und dann schon eben Schulsprecher, Klassensprecher, da geht's ja schon ein bisschen in die politische Richtung, aber dann doch die Wirtschaftskarriere angestrebt. Warum?
Ja, also ich muss dazu sagen, wenn man so politische Karrieren verstehen möchte, man diskutiert das oft so, was muss ich machen, um in die Politik zu kommen oder was hast du getan, um in die Politik zu kommen? Und junge Leute fragen mich oft, die sagen, Herr Kern, ich möchte Politiker werden. Und meine Antwort ist dann immer, was ist dir wichtig? Was ist dein Anliegen? Hast du ein Problem, das du lösen möchtest? Vielleicht im Bildungssektor, mit der Umwelt, mit dem Klimaschutz, im Sozialbereich. Und wenn du das hast, dann engagier dich für dein Anliegen. Und alles andere kommt dann eh von alleine. Aber wenn du es nicht hast, wirst du vielleicht sogar mal dein Ziel erreichen, aber ich garantiere dir, du wirst als Zyniker enden.
Schön gesagt. Was hat Sie denn bewogen dann, Sie haben Kommunikationswissenschaften studiert, in die Wirtschaft zu gehen? War da ein klares Ziel oder haben Sie gesagt, ich probiere halt mal was? Es gibt ja so die zwei Kategorien oft. Manche, die wissen es ganz genau und dann wieder diesen, schauen wir mal, wohin mich das Leben treibt.
Nein, also es war eine Mischung. Das Wichtigste war die Neugier. Wir leben in einer Welt, die dermaßen vielfältig ist, mit so vielen Möglichkeiten, so vielen Chancen, so vielen faszinierenden Dingen, mit denen man sich beschäftigen kann, dass ich es immer für eine Verschwendung gehalten habe, sich nur für eine Sache zu interessieren. Und die zweite Geschichte war schon so, ich habe ja in jungen Jahren auch eine Position im Parlament und im Bundeskanzleramt gehabt, quasi als Sekretär, so nennt man das, und habe das 5 Jahre gemacht und habe dann danach das Gefühl gehabt, für meine persönliche Entwicklung ist es jetzt nicht gut, wenn ich noch dort weiterbleibe, weil irgendwann einmal hast du alle Krümeln am Tellerrand der Macht verschlucken dürfen. Mehr als Krümeln sind es leider nicht gewesen oder wie auch immer. Aber du hast das Gefühl, du kommst einfach persönlich nicht mehr weiter. Und das wird ein Betrieb, wo es dann irgendwann einmal um nichts mehr geht, als um die Schlagzeile des nächsten Tags. Und so habe ich mir mein Leben nicht vorgestellt, weil neudeutsch würde man sagen, mir ist es um Impact gegangen, um einen Unterschied zu machen, um sich zu engagieren, aber auch dann zu sehen, dass sich was verändert und nicht bloß ein Spiel zu spielen, wo ich dann in der nächsten Woche in den Umfragen vielleicht 10% weiter oben bin.
Ist das so?
Ja, zu einer gewissen Weise schon, muss ich sagen. Insofern war es für mich eine ganz bewusste Entscheidung, da rauszugehen. Ich bin ein wirklich politischer Mensch. In absolut vielerlei Hinsicht. Aber mich interessiert Wirtschaft, mich interessiert Sport, mich interessiert Kunst und Kultur, mich interessieren so viele Dinge, dass ich mir gedacht habe, es wäre wirklich eine Vergeudung meiner Lebenszeit, sich nur in diesem Betrieb zu engagieren.
Also dann der Weg, auch Sie waren ja beim Verbund im Vorstand, dann natürlich, wo man Sie ja, auch…
Aber ich muss das so schnell war die Reise nicht.
So schnell ging es nicht,
ich
nein.
Ich habe
ein bisschen was übersprungen.
Ja, ich habe als siebter Zwerg von links dort angefangen, muss man sagen. Also ich bin da nicht groß, mächtig eingestiegen, sondern quasi von null auf. Mhm. Und bin sehr stolz, dass ich es damals geschafft habe, dann bis in den Vorstand zu kommen.
Ja. Wie schafft man das?
Ich bin auf jedem Strommast gesessen, unter jeder Turbine gelegen, habe alle Kilowattstunden jeden Tag gezählt. Also es ist einfach Engagement, harte Arbeit und Konsequenz. Ich bin jeden Abend mit den energiewirtschaftlichen News ins Bett gegangen und am nächsten Tag aufgestanden, weil ich immer den Eindruck hatte, um einen Wettbewerbsvorteil gegenüber deiner Konkurrenz zu haben, musst einfach schlicht mehr wissen. Weil Management ist ein Kreativjob und Kreativität ist ja nichts, was dich auf dem Sofa eilt, wenn dich die Muse küsst, sondern das ist eine Funktion von Wissen. Und das Wissen kommt halt nur durch Arbeit zustande und indem man viele Stunden investiert. Und deshalb war das eigentlich immer meine Methode und die hat dann auch dazu geführt, dass ich dort Karriere gemacht habe. Interessanterweise damals unter einem Aufsichtsrat, in der schwarz-blau dominiert gewesen ist. Wofür ich den Leuten, die das damals entschieden haben, heute noch dankbar bin.
Hatten Sie so etwas wie einen Mentor?
Eigentlich nicht, aber wenn man so will, das ist mein zweites Plädoyer für jüngere Leute immer. Erstens, investier Zeit in das, was du für wichtig erachtest, was dich beschäftigt, wo du Erfolg haben willst. Und das Zweite ist, such dir deinen ersten Chef sehr gut aus. Im Guten wie im Schlechten wirst du von denen lernen, die werden dich prägen. Und ich hatte Glück in der Hinsicht. Mein allererster Chef, auch mein zweiter, ist der Peter Kostelka gewesen. Der war damals Staatssekretär im Bundeskanzleramt. Heute Chef der SPÖ-Pensionisten. Und der hatte die Angewohnheit, wir waren damals ein kleines Team, der ist jeden Abend mit einem vollen Pilotenkoffer nach Hause gegangen. Und ist am nächsten Morgen gekommen mit den erledigten Akten. Und dieser Arbeitsethos hat mich immer schon sehr beeindruckt und wenn man so will, das habe ich mir zum Vorbild genommen.
Das klingt nach ganz, ganz viel Arbeit und ganz, ganz wenig, heute würde man ja sagen Work-Life-Balance,
nein, Lust,
ganz wenig Leben,
ist pure,
aber…
Das ist die pure Lust. Nein, das ist wirklich die pure Lust, das klingt komisch, aber wenn du das nicht gern und aus Freude machst, wenn du das nicht machst, weil es dich wirklich inspiriert, dann kannst du es ja gar nicht machen, weil da geht es ja nicht darum, dass du da 40 Stunden arbeitest, sondern da reden wir über andere Dimensionen. Und das ist eine Leidenschaft und die kann man aber in jedem Beruf haben, egal ob das Gurkenhandel ist oder wenn man so will, IT-Nerd. Ich glaube, wenn man sich mit einer Sache beschäftigt, versteht man die Faszination und die Schönheit, die in so vielen Dingen liegt, besser. Und dann packt es einem auch.
Was würden Sie sagen, so rückblickend, was war die beste Entscheidung Ihrer beruflichen Laufbahn oder die cleverste?
Also ich habe Glück gehabt, dass vieles funktioniert hat. Ich habe jetzt mittlerweile das vierte Unternehmen, das ich führen darf. Da bin ich ein bisschen stolz drauf. Die beste Entscheidung für sich, ich glaube, war wirklich dann nach meinem Abgang aus der Politik noch einmal in eine ganz eine andere Welt einzutauchen, in eine Welt, wo ich selber, ich weiß, damals war mit dem Hund in den Weinbergen spazieren, haben wir überlegt, was machst du jetzt? Wollte niemand fragen, es hat mir auch niemand angeboten, dass er mir hilft. Ich wollte da nicht raus und dann wieder irgendwie von irgendwem eine Apanage kriegen oder im öffentlichen Dienst wieder profitieren. Und habe mir damals gedacht, okay, jetzt stehe ich da, und reicht das, was ich kann und weiß und bin, um denselben Erfolg wieder zu haben, wenn das Amt weg ist. Und das war eine coole Erfahrung, dass es am Ende geklappt hat und ich heute riesigen Spaß habe an dem, was ich mache, dass man davon gut leben kann und dass ich mit Leuten zusammenarbeite, die schätzen, was ich ihnen bringen kann.
Jetzt haben wir eine Zeitspanne noch übersprungen, nämlich das Amt. Und ich kann mich erinnern, wie Sie gewechselt sind in die Politik und da waren so zwei Gedankenstränge oder zwei Diskussionen oder Fragen, die ich immer gehört habe, wenn es um diesen Wechsel gegangen ist. Und das eine war, und jetzt würde ich gerne hören, was Sie dazu sagen, das eine war, es hat der eine Top-Position bei der ÖBB, also hat da ganz viel erreicht, da viel umgesetzt. Warum tut sich der die Politik an? Haben Sie diese Frage öfter bekommen und können Sie sie nachvollziehen?
Ach, die habe ich wirklich oft bekommen. Aber sagen wir mal so, wie ich vom Verbund zur ÖBB gegangen bin, haben viele meiner Freunde schon gesagt, du bist ja verrückt. Das ist eine Suicide-Mission, auf die du dich da begibst. Das kann nicht funktionieren, weil die Vorgänger, Generaldirektoren, drei Stück an der Zahl sind alle vorzeitig rausgeflogen, sind furchtbare Dinge daneben gegangen. Aber ich habe die Herausforderung reizvoll gefunden und in der Politik war es dann eigentlich was anderes. Und jetzt muss man zur Verschärfung auch noch erzählen, dass ich ja damals, ich war 6 Jahre lang Vorstandsvorsitzender der ÖBB, es ist viel passiert, ein großes Reformprojekt. Und irgendwann merkst du dann, dass dein Energiehaushalt dann etwas modulierter nur noch funktioniert. Die haben dann gesagt, okay, gut, das ist der Zeitpunkt, wo ich meine neue Aufgabe suche und habe dann ein Angebot von einem sehr großen internationalen Konzern gehabt, dorthin zu wechseln mit einer irrwitzigen Gage, muss man sagen. Und 14 Tage, nachdem ich mich mit denen geeinigt habe, bin ich dann quasi zum Bundeskanzler nominiert worden und Parteivorsitzender der SPÖ. Und ich weiß noch gut, viele in meinem Umfeld haben damals gesagt, du bist ja blöde. Also das kann jetzt wirklich nicht wahr sein. Zehntelst dein Einkommen, also nicht dein Ernst.
Eben, also im Vergleich zu einer Top-Position ist ja Politiker gar nicht so lukrativ.
Ja, ne? Es kommt davon, wie man es sieht. Also für den Durchschnittsverdiener ist es schon sehr attraktiv. Aber ich hatte das Privileg und Glück, dass meine Einkommenslage eine andere war. Und damals war es eigentlich so, dass es so, was ich das Gefühl gehabt habe, ich habe so ein Glück gehabt, in diesem Land aufzuwachsen. Ich weiß noch, meine Schwester hat diese alten abgegriffenen Schulbücher gehabt, wo Vorgänger Generationen reingekritzelt haben, die 10 Jahre älter als ich, weil wir uns keine neuen Schulbücher leisten konnten. Wenn man auf Schulskikurs gefahren ist, gab es bei mir einen Zuschuss, weil sich die Eltern das nicht leisten konnten. Dass ich in die Schule gehen konnte, später auf die Universität, diese Aufstiegsgeschichte, die ich da erlebt habe, das war etwas, was mich wirklich geprägt hat und wo ich eine riesige Dankbarkeit dafür hatte. Und ich hatte dann jenseits der Lust, was Neues zu probieren, was Politik war, natürlich schon auch den Eindruck, dass das der Zeitpunkt ist, wo man sich jetzt nicht drücken kann, sondern da jetzt was zurückzuzahlen hat.
Also durchaus auch mit einem positiven Impact. Jetzt sind wir wieder bei dem, wo wir anfangen,
so
etwas bewirken zu wollen.
So ist es.
Das war diese eine Frage, die ständig aufgetaucht ist. Der zweite Gedanke, weniger eine Frage, ist, was hat man ganz oft gehört, war, jetzt ist endlich einmal einer, der ist kein gelernter Politiker. Der kommt aus der Wirtschaft, der weiß, wie man einen Riesenkonzern führt mit ganz, ganz vielen Menschen. Der hat die Bodenhaftung, unter Anführungszeichen, noch nicht verloren, weil er doch so einen großen Betrieb geführt hat. Der kann da jetzt was umsetzen. Der ist eben näher bei den Menschen. Haben Sie das auch so empfunden, dass Sie da einfach einen anderen Zugang hatten zu ganz vielen Dingen?
Nein, absolut, weil mir das Rumgerede in der Politik immer so auf die Nerven gegangen ist. Sozusagen jeden Tag 5 Pressekonferenzen, immer wird nur geredet, selten exekutiert, immer wird schön geredet. Und am Ende das politische Handwerk ist halt, wenn man so will, öffentliche Meinung zu beeinflussen und nicht Probleme zu identifizieren, Lösungen vorzuschlagen und die zu exekutieren. Das war nur etwas, wo ich sagen muss, man muss dann immer vor der eigenen Türe kehren, die eigenen Fehler nüchtern betrachten und sich ehrlich eingestehen selber. Aber es war damals auch schon eine schwierige Zeit, weil ich bin dazugekommen und da war die Zusammenarbeit zwischen SP und ÖVP in weit zerrüttet. In der ÖVP hat Reinhold Mitterlehner da dann sukzessive den Rückhalt verloren. Man kennt ja die Geschichte mittlerweile und das hat schon sehr schwer gemacht. Also ich bin jetzt nicht sentimental und das sind vergangene Zeiten und es war gut so für mich und ich glaube, dem Reinhold Mitterlehner geht es mittlerweile auch sehr gut damit. Aber manchmal habe ich es bedauert, dass wir nicht mehr Zeit gehabt haben.
Hatte das im Nachhinein auch ein bisschen überrascht, dass Sie weniger umsetzen konnten, als Sie es gewohnt waren, auch in der ÖBB umzusetzen?
Naja, das, was ich da erlebt habe, war ja der Versuch, Dinge voranzubringen. Das ist auch da oder dort gelungen, wenn Sie zum Beispiel an die Abschaffung des Pflegeregress denken, war so ein Punkt, diese Aktion für 20.000, die viele Langzeitarbeitslose wieder in Beschäftigung gebracht hat, das Ziel, Ganztagsschulen in ganz Österreich auszubauen, das damals auf den Weg gekommen ist, das war schon ganz okay. Aber ist natürlich, geht natürlich nicht in einer Regierungszusammenarbeit, wo gegeneinander gearbeitet wird. Und also insofern war es signifikant weniger, als ich eigentlich gerne erreicht hätte.
Das hat man ja auch so als Außenstehender oft den Eindruck, so es wird geredet, 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 es geht irgendwie nichts weiter. Wenn Sie auf die jetzige Regierung schauen, es hat ja jetzt durchaus eine Zeit gedauert. Ja? Es hat hin und her und hü und hot, wir brauchen es gar nicht durchexerzieren. Mit welchem Auge schauen Sie denn jetzt auf die Geschehnisse? Aus einem Auge eines mit SPÖ-Bundeskanzlers, Ex-Bundeskanzlers oder wirklich auch mit einer Distanz, wo Sie sagen, geht mir jetzt eigentlich auch nichts mehr an und interessiert mich gar nicht mehr so.
Nein, man verfolgt das natürlich, aber meine Berufstätigkeit ist eine europäische, also da spielt, wenn man so will, diese Ebene eine große Rolle. Aber natürlich ist das, was in Österreich passiert, das für mich Interessanteste. Und ich muss sagen, ich habe das sehr reduziert verfolgt, nicht aus Desinteresse, sondern weil sozusagen diese vielen, vielen Worte und dieser ewig lange Text und auch jetzt wieder die ersten Aufgeregtheiten rund um diese Regierungsbildung und die Hypes und dann das Gegenteil davon. Also ich würde mal sagen, lassen wir die jetzt einmal 6 Monate arbeiten und dann schauen wir in Ruhe, was dabei rumkommt und dann bewerten wir es, aber regen uns nicht schon im Vorhinein auf.
Ja, und Zeit ist ja genauso ein Thema, wo Sie vorher auch so ein bisschen angedeutet haben, es war ja nicht so viel Zeit. Ich habe gesagt, 580 Tage, das sind 1,5 Jahre, ist nicht gar nicht so, oder fast 2 Jahre, sind gar nicht so viel. Wenn Sie so diese Zeit, diesen Zeitaspekt oder diese kurze Zeit sagen, was würden Sie sagen, was war der größte Erfolg und auf der anderen Seite, was war, nennen wir es positiv, das größte Learning, das Sie hatten aus dieser Zeit?
Also das größte Learning war, dass, wenn man so will, viele neue Kontakte entstanden sind, Begegnungen mit Menschen, die mich wirklich beeindruckt haben, wo du unglaublich viel lernen kannst in der Beobachtung, wie die agieren. Also ich hatte das Vergnügen, mit dem Bill Clinton zu tun zu haben, mit dem Tony Blair, mit Angela Merkel. Das ist also wirklich beeindruckend. Hilft einem auch sehr, wenn man so will, sein eigenes Tun einzuordnen. Manchmal wird er wirklich nur mit Wasser gekocht, manchmal ist es auch nur Brackwasser, also noch schlimmer. Aber wie gesagt, man lernt im Guten wie im Schlechten. Und natürlich diese europäische Zusammenarbeit zu sehen, wie wichtig das ist eigentlich für uns, wie das alles entscheidet.
Da hake ich kurz ein, welche Rolle spielt denn da Österreich tatsächlich auf diesem Weltparkett der Politik oder auf diesem europäischen Parkett?
Na, wir können eine größere spielen, als wir uns zumuten, weil die Leute hören uns zu und am Ende ist es wirklich auch das persönliche Engagement. Es hängt gar nicht so sehr davon ab, ob es kleine Länder oder große Länder sind. Natürlich Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Polen haben ein anderes Gewicht als Österreich, Dänemark oder Litauen. Aber wenn da jemand an der Spitze steht, der das ernst nimmt, sich engagiert und einbringt, dann kann man dort absolut was erreichen. Bündnisse natürlich rechtzeitig schafft. Also das ist für mich, wenn man so will, wichtigste Punkt. Ich weiß auch, wie wir dann seinerzeit, weil wir da in Linz sind, über die Stahlindustrie lange diskutiert haben. Bevor ich Bundeskanzler wurde, sind 60.000 Jobs in Europa draufgegangen in der Stahlindustrie in den 2 Jahren davor. Was daran liegt, dass es im hohen Maß chinesische Stahlimporte gegeben hat nach Europa. Wir haben damals in einer langen Diskussion zumindest einen gewissen Schutz der österreichischen Stahlindustrie durchsetzen können, war mir sehr wichtig. war ein Schritt und viele andere Maßnahmen, der Ausgleich von Missbrauchsopfern, zum Beispiel so Kleinigkeiten, wenn du die Leute triffst, die mit 5, 6 Jahren missbraucht worden sind, was das in Leben macht, und dann kriegst du die Chance, denen zu helfen, das ist schon alles unglaublich berührend gewesen. Also ich würde sagen, die Erfolge sind interessanterweise die berührendsten und wichtigsten im Kleinen, bei einzelnen Schicksalen, wenn du dann Briefe kriegst von Leuten, die ihr Haus nicht verkaufen mussten, um sich ihre Pflege zu leisten, oder die ein behindertes Kind haben und nicht wissen, wie es weitergeht, wenn sie selber die Kräfte verlassen. Also in solchen Fällen einen Beitrag zu leisten, dass es diesen Menschen besser geht, ist das Schönste an der Aufgabe gewesen.
Jetzt stehen Sie ja jetzt schon in mehreren Rollen ganz vorne, und da drängt sich natürlich auf die Frage nach dem Thema Leadership. Mhm. Was macht denn für Sie gutes Leadership aus, und was unterscheidet vielleicht auch einen Vorgesetzten von einer echten Führungskraft?
Also ich denke, erstens einmal ist die eine der wichtigsten Aufgaben, in Alternativen zu denken, auf Basis von alternativen Entscheidungen entwickeln und die zu exekutieren. Das ist das Grundgerüst, das Handwerk, und da sind wir wieder bei Arbeit, Analyse und Verständnis der Welt, die einen umgibt. Aber das Allerwichtigste ist, du brauchst die richtigen Leute, und die musst du motivieren. Da gibt's diesen wunderbaren Satz von Saint-Exupéry, der mir gesagt hat, wenn du die Welt umsegeln willst, dann brauchst du keine Taue, dann brauchst du kein Holz, dann brauchst du kein Segel, sondern dann such dir eine Mannschaft und mache Sehnsucht aufs Meer. Und das ist es am Ende, dass du als Führungspersönlichkeit nur dann dein Ziel erreichst, wenn du in deiner Umgebung Menschen hast, die motiviert sind, die mit Lust und Überzeugung dabei sind, die was können. Und wenn du das nicht hast, dann scheiterst du.
Wie schafft man es in einem so großen Konzern oder auch eben in so einem Land, wo so viele Leute sind, diesen Funken überspringen zu lassen, bis in das letzte Winkelchen?
Ich glaube, man ist da als Vorbild ganz schön gefordert. Die Leute schauen sehr, was man tut, wie man sich selber verhält. Da hat man eine Riesenverpflichtung. Und für mich war das eine wahnsinnige Lektion in Demut. Also ich weiß noch gut, wie wir den Lainzer Tunnel eröffnet haben, Bahnstrecke zwischen Wien und Linz, St. Pölten. Gab es eine riesige Veranstaltung, da sind der Minister gekommen und die Landeshauptleute, die an der Strecke waren, und der Bischof logischerweise, und es waren angekündigt, dass dann auch noch 2000 Leute kommen, ein guter Teil davon Mitarbeiter von uns. Ich habe damals meinem Assistenten gesagt, du, mach mir eine Liste von unseren Leuten, die da wirklich mitgearbeitet haben, wesentlich bei diesem riesigen Tunnelprojekt, und ich möchte die persönlich und einzeln dort loben. Und dann ist er am Abend gekommen, am Vorabend, mit einer Liste, die hat so ausgeschaut wie das Telefonbuch von ganz Oberösterreich. Und es war völlig klar, weil damit dieser Tunnel dort funktioniert hat, damit ich das rote Band durchschneiden konnte und der Star der Veranstaltung war, hat es die Controller gebraucht, hat es die Baggerfahrer gebraucht, hat es die Ingenieurinnen gebraucht, hat es die Juristinnen gebraucht, die das Land, die Verfahren gemacht haben. Tausende andere Menschen. Und das ist irgendwie, fühlst du dich dann plötzlich nicht mehr wie den großen Boss, sondern wie ein Pünktchen im Ozean. Hätte ein einziger von denen seinen Job nicht gemacht, es wäre nicht gut gegangen.
Also da auch die Leute dann, aber haben sie es dann vorgelesen? Nein, wahrscheinlich
das war nicht. Ich glaube, der Michael Häupl und der Erwin Bröll hätten die Nerven verloren.
Aber das wäre mal eine gute Einlage.
Man kann das probieren, ja.
Die Leute hätten sich vielleicht gefreut. Dann. Aber es hätte wahrscheinlich den Rahmen gesprengt, ein bisschen das länger zu führen. Welche Rolle spielt aus Ihrer Sicht Mut im Leadership?
Mut ist schon ein wichtiger Punkt, aber ich glaube, Todesmut ist auch keine gute Eigenschaft. Also ich glaube, es geht schon um eine gewisse Besonnenheit und Konsequenz, wissen, was man will, und das dann auch verfolgen. Wir reden ja oft davon, gerade in der Politik, dass wenn was schief geht, dass irgendjemand sagt, er nimmt die Verantwortung. Und dann hat er die Verantwortung genommen, geht damit nach Hause, macht am nächsten Tag weiter, als ob nichts passiert wäre. Also ich kann diesen Spruch von ich nehme die Verantwortung schon überhaupt nicht mehr hören. Passiert selten, dass jemand wirklich die Konsequenzen ausbadet. Karl Nehammer war zum Beispiel so jemand jetzt bei den Koalitionsverhandlungen, den ich dafür auch sehr respektiere. Aber das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, dass man da immer wieder dran erinnern muss, dass man den Mut braucht, dann auch die negativen Konsequenzen zu tragen. Das ist vielleicht das, was ich als Mut bezeichnen würde, und sich nicht davon zu machen.
Jetzt leben wir in sehr turbulenten Zeiten. Man muss ja nur, sie muss sich gar nicht weit umsehen. Es gibt Krieg in der Ukraine. Wir haben als Europa irgendwo die Not, wieder annähernd irgendwo zur Technologieführerschaft zu kommen weltweit, wenn wir das überhaupt in irgendeiner Art und Weise schaffen. Das Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz rollt so wie eine große Welle hinter uns. Er türmt sich auf. Wir wissen überhaupt nicht, wie wir davon schwimmen sollen. Wo sehen Sie denn hier ein Licht am Ende des Tunnels oder so dieses Fünkchen Hoffnung, das man manchmal fast verliert, wenn man die ganzen Meldungen hört?
Also erstens muss man sagen, wir haben tatsächlich eine schwierige Phase gehabt, in Österreich ganz besonders, aber auch in Europa. Wir sind in vielen Punkten Innovation, Technologie, auch grüne Technologien mittlerweile, wo wir unsere Führungsposition verloren haben. Und zweifellos kann man eine negative Sicht in Europa haben. Ich bin nur kein Freund dieser Kollapsologie, weil der Untergang des Abendlandes wird nicht stattfinden, weil das ist eine falsche Betrachtung der Entwicklungsmöglichkeiten und auch eine falsche Betrachtung der Geschichte. Menschen haben es in der Hand zu entscheiden, wie sich die Geschichte entwickelt. Und ich denke, wenn man jetzt davon ausgeht, das geht alles halt den Bach runter, übersieht man die Kräfte, die mobilisierbar sind, um dagegen zu wirken. Und die Zukunft kündigt sich ja schon an. Wenn Sie sich zum Beispiel ansehen, die Preise für Photovoltaik oder Batterien, die sind ein Zehntel von dem, was sie vor 10 Jahren waren. Wir erleben die Entkarbonisierung der Industrie, des Verkehrs, der Energieerzeugung. Das heißt, wir werden 2050 einen niedrigeren CO2-Fußabdruck haben als in der vorindustriellen, als im vorindustriellen Zeitalter. Wenn Sie sich anschauen, den letzten Nobelpreis, den Chemie-Nobelpreis hat ein IT-Nerd, also ich sage jetzt das so salopp dazu, gewonnen von DeepMind, eine Firma, die in London sitzt, die Google gehört, der entdeckt hat, wie man aus den Aminosäuren die Faltung der Proteine in unserem Zellaufbau prognostizieren kann und damit das Geheimnis des Lebens versteht. Damit kann man Krankheiten verstehen, identifizieren, vorbeugen, heilen. Und dasselbe ist mit dem Humangenom. Das ist vor 20 Jahren das erste Mal identifiziert worden. Unsere DNA, das hat vor 20 Jahren 100 Millionen Dollar gekostet. Heute kriegen Sie das um 100 Euro bei einem Arzt, der sowas anbietet. Und ist ein enormer Hinweis darauf, wie sie ihren Lebenswandel anzupassen haben, damit sie länger gesund alt werden können. Das heißt, wir leben in einer Welt, wo 2050 Krebs eine heilbare Krankheit sein wird, Alzheimer bekämpft werden, unseren CO2-Fußabdruck kriegen wir runter. Und wenn wir das schlau machen mit der artifiziellen Intelligenz, werden wir in allen mühsamen Verwaltungsbereichen derartige Kosteneinsparungen haben, dass genug überbleibt, in den sozialen Ausgleich zu investieren. Nicht so eine schlechte Welt. Nicht
so schlecht. Ja, reden wir uns wahrscheinlich einfach viel zu schlecht. Auch wenn man so diese großen Persönlichkeiten, die ja jetzt überall am Werk sind, von Donald Trump und so weiter, man irgendwo sich ein bisschen eingeschüchtert fühlt.
Nein, total, aber das ist ja auch eine Masche, weil 1911 hat der Soziologe Oswald Spengler das Buch Der Untergang des Abendlands geschrieben. Der hat damals schon den Untergang prognostiziert. Ich meine, seither ist die Kindersterblichkeit von 50 auf 4% zurückgegangen, die Zahl der Länder, die in Freiheit leben, hat sich verdoppelt und so weiter. Aber die größten Anhänger dieser These waren die Nazis. Weil die Verzweiflung und die Angst und den Zukunftspessimismus gebraucht haben als Nährstoff. Und wenn Sie heute diese Untergangsphilosophen sich alle anhören, die größten Proponenten und die größten Fans dieser Philosophie heißen Wladimir Putin und Xi Jinping. Und ich glaube, wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht politische Kräfte in unserer Gegend fördern, die auch diesen Todestrieb, diese Untergangswünsche und Visionen haben und damit ihre Politik machen. Ich glaube, wir brauchen wieder ein Zukunftsbild, das uns Optimismus gibt. Und das ist, weil Sie mich gefragt haben, vielleicht mein Vorwurf an die Politik, dass das im Moment nicht gut gelingt, ein solches zu formulieren und den Menschen zu zeigen, wo die Perspektive hinführen könnte.
Wenn Sie eine Sache ändern könnten im Moment auf der Welt, in der Politik, in unseren Sichtweisen, was würden Sie ändern?
Ich würde mir die Verschrottung von unseren Sichtweisen. In den Sichtweisen.
Auch gern was Konkretes.
Doch, also konkret würde ich mir die Verschrottung von Atomwaffen wünschen, mehr denn je.
Obwohl die Stimmen ja schon wieder anders klingen auch.
Ja, das ist leider ein Tit-for-Tat-Spiel, das dann immer wieder zu weiteren Eskalationen führt. Aber was die Haltungen betrifft, also ich glaube, wenn ich einen Rat Menschen geben darf, dann ist es dieser, sei nett zu Leuten. Daraus wächst was.
Das habe ich jetzt zwar schon ein paar Mal gehört im Podcast übrigens.
Ja.
Ja, Sie sind nicht der Einzige, der nett sein möchte zu anderen.
Ich versuche, also ja, möchte ist gut. Ja. Manchen gelingt es, manchmal weniger. Ne? Ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja.
Ja. Mhm. Würden Sie sich selbst als nett bezeichnen? Weil so Manager, wir sind immer tough, oder? Wir sind hart. Man muss auch Entscheidungen treffen, die nicht unbedingt allen gefallen. Also es ist nicht so ein everybody's darling Job.
Nein, ich glaube, Sie hätten mich gerne als Nachbar. Ich räume den Müll weg, feier keine Partien bis frühmorgens, nimm Rücksicht auf Alte und Hunde.
Das klingt doch nett. Mhm. Das ist okay.
Ja? Ich hoffe, dass ich damit durchkomme, wenn es mal so weit ist.
Wenn Sie in die Zukunft blicken, noch so in die nächsten 5 Jahre, was haben Sie noch vor?
Also es ist wirklich, vielleicht, ich hoffe, ich kann es richtig zitieren, im Faust gibt es im Prolog diesen wunderbaren Satz, der heißt, greif nur hinein ins volle Menschenleben, ein jeder lebt's, nicht jeden ist bekannt, doch wo du's packst, ist's interessant. Und ich liebe den Moment, die vielen Augenblicke, die einem das Leben beschert, und ich bin super dankbar, dass ich aus diesem unfassbaren Zufall von Milliarden Genkombinationen sozusagen der Zellen meiner Eltern heute hier vor Ihnen sitze. Es ist eine gute Welt.
Das ist schön. Zum Abschluss habe ich eine Frage, die ich allen stelle. Was wäre denn die eine Eigenschaft, auf die Sie ehrlich stolz sind, die wir uns von Ihnen abschauen können? Außer nett zu sein.
Ja, wenn Sie das sagen. Ich glaube, ich habe von Natur aus einen besonderen Energielevel. Das hilft.
Wie halten Sie denn hoch? Der ist so.
Das ist so. Spazieren mit dem Hund, lesen, Musik hören, Freunde treffen, Fußball schauen, wie Yoga, Meditation hilft, Sport. Nein, es gibt kein Geheimrezept.
Für sich finden, was gut tut, damit die Energie hoch bleibt.
Macht einfach Freude.
Das ist schön. Dann sage ich danke fürs Gespräch.
Ich sage danke für die Einladung.
Das war Club der Cleveren. Willst auch du ein bisschen cleverer werden? Dann werde Teil unserer Community und abonniere uns auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Unterstütze uns, indem du eine Bewertung dalässt und unseren Podcast teilst. Alle Folgen findest du auch auf nachrichten.at/podcasts oder ganz praktisch in der OÖN-App unter Medien. Bis zum nächsten Mal.